weil die Produktion von Eiern kostet den Körper Energie. Und wenn da keine Eier mehr produziert werden, dann sind das so 200, 250 Kilokalorien, die du weniger brauchst. Ne? Und je häufiger der Eisprung dann ausfällt quasi, desto mehr fällt das natürlich ins Gewicht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf. Schön, dass du hier mit dabei bist. Und zwar wartet heute ein spannendes Thema auf dich, wie in jeder Folge. Heute spreche ich mit der wunderbaren Dr. Alexa Iwan zum Thema Wechseljahre. Du kennst sie wahrscheinlich schon von hier auch aus dem Podcast oder auch vom Naturally Good Summit. Da hat sie nämlich auch einen Vortrag gehalten im letzten Jahr und in diesem Jahr ist ihr neues Buch erschienen und zwar Neustart Wechseljahre. Und sie klärt auf, warum wir in den Wechseljahren tatsächlich eine etwas angepasstere Ernährung brauchen, wie wir uns durch die Ernährung vor allen Dingen auch schützen können und worauf es zu achten gilt. Und warum das Thema Eiweiß so hochbrisant und aber auch wichtig für uns ist und welche Rezepte im Alltag jetzt Sinn machen. Darüber habe ich mit ihr im Podcast gesprochen. Und kleiner Hack, wir haben auch über das Thema Muskelkraft und Muskelaufbau gesprochen. Also, wie du siehst, ist es wieder ein ganzheitlich umfassendes Thema, von der wir das wichtige Thema Wechseljahre beleuchtet haben. Und wenn das was ist, was dich interessiert, dann hör auf jeden Fall rein. Und selbst wenn du vielleicht noch nicht in den Wechseljahren bist, dann hör trotzdem rein, denn wir können nämlich frühzeitig anfangen, um da schon mal die richtigen Weichen zu stellen und das Richtige zu tun, damit wir eben ja da auch auf der sicheren Seite bleiben, entsprechend fit bleiben, gesund bleiben und auch nicht zunehmen. Und wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du dran bleibst. Kurze Info, bevor wir in die Folge starten. Aktuell kannst du dich sowohl für den Naturally Good Summit anmelden. Hier sind die Tickets in den Shownotes. Du weißt, das ist mein Event rund um die Themen holistische Gesundheit und Beauty, 5.10. in Düsseldorf. Es warten wieder unglaublich tolle Leute auf dich, die ihr Expertenwissen mit uns teilen. Und aktuell gibt es noch die Early Bird Tickets. Sicher dir diese, da ist alles mit dabei, all in, inklusive Goodiebag, inklusive Lunch, Verpflegung, Getränke. Du brauchst nur noch kommen. Also hier ist der Link dazu. Und dann möchte ich dir auch noch sagen, dass du dich aktuell für mein Time to Shine Mentoring Programm bewerben und auf die Liste setzen kannst. In Kürze gibt es da alle Infos zu. Es wird darum gehen, wie du Schritt für Schritt in deinen gesunden Wohlfühlkörper kommst, dich von vielen Dingen wie unter anderem auch Heißhunger befreien kannst und was es dazu im Alltag braucht und vor allen Dingen, wovon du letztlich da profitieren wirst auf allen Ebenen. Wenn das was für dich ist und du dazu weitere Informationen haben möchtest, dann packe ich dir auch hier den Link rein, also in den Shownotes findest du zwei Links zu wertvollem Input von mir. Ich freue mich, wenn wir uns so oder so sehen. Und jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Hallo, liebe Alexa. Ich freue mich sehr, dass du heute endlich wieder hier in meinem Podcast bist. Wir kennen uns schon sehr lange. Viele aus der Community bei mir kennen dich auch als Ernährungsexpertin. Du warst unter anderem ja auch im letzten Jahr bei meinem Event dabei, beim Naturally Good Summit und hast auch kurz danach nämlich ein ganz neues Buch veröffentlicht. Und zwar Thema Neustart Wechseljahre. Darüber sprechen wir heute. Und vor allen Dingen, was die Ernährung in dieser besonderen Zeit des Lebens für uns tun kann und welche Dinge wir uns da am besten zuführen, damit es uns eben besser oder leichter fällt, durch die Wechseljahre zu kommen. Deswegen erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Dankeschön, liebe Adese. Ich freue mich auch wirklich über diese Einladung und ich freue mich auch immer, wenn wir miteinander sprechen, weil uns verbindet ja wirklich eine komplett gemeinsame Leidenschaft für dieses Thema Ernährung und ich freue mich immer, wenn ich mich mit Menschen austauschen kann, die da auch so drüber brennen quasi, weil das befruchtet uns ja auch immer gegenseitig. Und wenn dabei noch natürlich noch was abfällt für andere, dann ist das immer schön. Insofern freue ich mich, dass ich da bin. Und in der Tat habe ich mich in den letzten Jahren, muss ich jetzt inzwischen sagen, intensiv mit dem Thema Wechseljahre beschäftigt. weil mich immer so ein bisschen, also gestört ist jetzt das falsche Wort, aber ich war immer etwas verwundert, wenn du dich damit anfängst zu beschäftigen, dann stößt du natürlich ganz schnell auf das Thema oder eigentlich sofort auf das Thema Hormone. Und da gibt es eine Menge Ratgeber und eine Menge gute Bücher und eine Menge tolle Frauen, die einem dieses Thema nahebringen und erklären, okay, was passiert da in deinem Körper? Wie kannst du da eingreifen? Wie kann man da helfen? Ja, ist Hormonersatztherapie angezeigt oder nicht? Wann ist sie angezeigt? So, und ich habe immer gedacht, Leute, bevor wir uns darüber unterhalten, müssten wir doch eigentlich uns erstmal darüber unterhalten, wie bringen wir unseren Stoffwechsel, der ja, wenn wir in die Wechseljahre kommen, schon ein paar Jahrzehnte hinter sich hat, irgendwie in die beste Ausgangsposition, dass wir vielleicht auf anderen Ebenen gar nicht mehr so wahnsinnig viel eingreifen müssen, weil wir vielleicht einige Beschwerden damit sich schon so weit reduzieren lassen, dass man sagt, ja, okay, damit komme ich jetzt klar. Und da ist natürlich Ernährung, und wir koppeln es ja immer mit Bewegung, steht natürlich ganz vorne. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ich war dann ja selber auch quasi in dieser Lebensphase, desto klarer wurde mir, wie viel Potenzial da eigentlich liegt und wie wenig es genutzt wird.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe hier auch dein Buch natürlich,
Ja.
das wir in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, was ich auch jeder ans Herz lege, die entweder schon in den Wechseljahren ist oder vielleicht kurz davor steht,
Genau.
um auch frühzeitig, ja, letztlich positiv einzugreifen, ne?
Ja, absolut. Frühzeitig ist genau das richtige Wort, weil die Wechseljahre muss man, also man kann das ja immer nur so im Nachhinein sagen, ja. Aber ich muss sagen, die Wechseljahre sind etwas, die erwischen einen zu einem Zeitpunkt, wo man da selber noch nicht mit rechnet. Und ich erlebe das jetzt auch, wenn ich manchmal Frauen frage, du möchtest vielleicht mal mein Buch lesen, und die so Anfang 40 sind, die dann immer zu mir sagen, boah, nee, lass mal, da bin ich ja noch gar nicht. Ich bin noch nicht in den Wechseljahren. Das habe ich auch gedacht mit Anfang 40, weil ich hatte jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Beschwerden. Ja? Aber es fingen so komische Sachen an zu passieren, die man dann nicht koppelt mit den Wechseljahren, weil du kannst alle diese Dinge auch immer mit, naja, ich habe irgendwie, also in meinem Fall, zwei Kinder großgezogen, da liegen auch schon anstrengende Jahre hinter mir, ich habe immer viel gearbeitet, ich hatte diese Doppelbelastung, ja. Es waren die Jahre, wo du dann irgendwie, viele Leute dann auch noch ein Haus irgendwie bauen. Und also in diesen Jahren zwischen 30 und 40 passiert ja extrem viel im Leben. Und dann kannst du das auch immer mit so einer gewissen Erschöpfung aufgrund des Lebens, sage ich mal, argumentieren. Aber im Nachhinein weiß ich jetzt, also bei mir fing es an mit, ich habe plötzlich nicht mehr gut geschlafen. Ja, also irgendwie bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, so, boah, ich war irgendwie 7 Mal wach heute Nacht, wieso eigentlich? Und da denkst du nicht an Wechseljahre, ja? Oder auch so Sachen wie, ich konnte mich nicht mehr so gut konzentrieren. Da denkst du auch nicht sofort an Wechseljahre. Also es sind so kleine, wie soll ich sagen, so softe Dinge, die da quasi am Anfang passieren, die aber, wo ich im Nachhinein sagen muss, ja, das waren die ersten Anzeichen. Ich konnte sie nur nicht richtig deuten. Und ich glaube, das geht ganz vielen so.
Ja, total. Also ich kann das nur nachempfinden. War bei mir absolut genauso. Und das Ding ist ja, weil ich, also nicht, dass ich mich direkt schon intensiv vor Jahren mit den Wechseljahren beschäftigt habe, aber natürlich hier und da auch mal gelesen habe und tatsächlich auch den Frauenarzt darauf angesprochen habe, sogar Anfang 40,
Ja.
ob das denn sein könnte. Und
Ja.
da dann von der Seite kam, nein, auf gar keinen Fall, ne?
Ja.
Und das war natürlich dann, wo man dachte, okay, dann nicht. Und was ist dann eigentlich mit mir los? Ne? Wo ich
Ja.
mir dann irgendwann, also so wie du sagst, ne, schlechter geschlafen oder nachts einfach auch mal total geschwitzt, ne? Wo man dann einfach gedacht hat, okay, bin ich dann vielleicht krank oder ist irgendwas, ne? Brüte ich irgendwas
Genau.
aus oder sonstiges? Und deswegen finde ich es so wichtig, da, dass du das auch nochmal angesprochen hast,
Ja,
dass es nicht erst ab 50 oder irgendwann
nee.
ist man von heute auf morgen dann in den Wechseljahren, ne? Sondern es ist ein schleichender Prozess. Und wenn man das mal verstanden hat, dass man da einfach wirklich frühzeitig schon
Genau. Dass man einfach früher schon auf sich achtet, ne? Also dieses Leitsymptom sind ja immer so diese Hitzewallungen, ja? Und ich habe immer auf Hitzewallungen geachtet, ja? Ich bin 57, ich habe keine einzige Hitzewallung gehabt. Also ich glaube einmal eine in der Nacht, da bin ich mal wirklich nachts so schweißnass aufgewacht. Ich glaube, das war sowas. Aber es war wirklich ein einziges Mal in diesen ganzen Jahren, ja. Also, du kannst da durchgehen und hast sowas nie, ne? Und bei mir war das dann auch so, der Frauenarzt hat dann mal geguckt und hat dann auch so einen Hormonstatus gemacht und sagte, Ende 40 noch zu mir. Nee, 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 sind sie noch nicht. Und ich habe immer gedacht, ja, okay, bin ich noch nicht, ja. Ich hatte noch meinen Zyklus komplett regelmäßig und das ist natürlich Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Ne? Natürlich bist du da schon drin. Wenn man sich das einfach mal anguckt, diese Verschiebung von den Hormonen, also was ja passiert ist, dass irgendwann das Progesteron so ein bisschen runtergeht und die Östrogene bleiben aber noch oben. Ja? Und dann wird immer so ein Östrogenspiegel gemacht. Ja, da verändert sich noch gar nichts. Aber durch diesen Unterschied hast du halt trotzdem schon eine andere Hormonsituation, als du sie in jüngeren Jahren hast. Und es passiert dann eben doch etwas in deinem Körper. Und es zeigt sich eben manchmal in so kleinen Sachen, ja. Also eine Freundin sagte zu mir, ja, bei ihr war das so, sie war irgendwie immer nur noch genervt. Also über die kleinsten Kleinigkeiten konnte sie sich aufregen und war immer nur noch genervt. Und da habe ich so gedacht, ja. Das kenne ich irgendwo her, ja. Und das ist auch so etwas. Das hat schon sehr viel früher angefangen irgendwie, ne? Ja. Und insofern kann ich wirklich nur appellieren, an alle, beschäftigt euch da frühzeitig mit, seht das nicht immer so alles als negativ, an und fangt dann erstmal an, ein bisschen eure Ernährung zu, optimieren, weil das ist etwas, das habe ich an mir selber gesehen und das schreiben mir auch alle, die das Buch gelesen haben und quasi das so ein bisschen in die Tat umgesetzt haben, die sagen, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht, ne? Und es macht es.
Total, weil du hast es vorhin jetzt schon mal kurz angesprochen, unser Stoffwechsel ja letztlich auch anders tickt oder einfach anders sich einwirkt letztlich. Ja, oder woran
Genau.
würdest du das festmachen? Der verändert sich und wie können wir dann über die Ernährung zum Beispiel gucken, dass wir dagegen steuern?
Ja, also viele Frauen berichten ja, dass sie so ab Mitte 40 feststellen, dass sie sukzessive ganz, ganz langsam ein bisschen zunehmen. Und dann sagen die dir, ja, also ich esse genau das Gleiche wie vorher. Ich mache auch die gleiche Menge an Sport und habe die gleiche Intensität und Belastung wie vorher. Und trotzdem nehme ich plötzlich zu. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie 3 Kilo in einem Monat oder so, sondern so über die Zeit, über die Jahre. Jedes Jahr 1 Kilo, ja, das sind aber 5 Kilo nach 5 Jahren. Das stört die massiv und das ist eine Gewichtszunahme, die sich häufig in der Bauchregion zeigt. Und die ist sehr hartnäckig. Ja, also kalorienreduzierte Diäten helfen dann nicht mehr. Das geht davon nicht weg. Davon kriegst du dann zwar irgendwie ein bisschen eingefallenere Wangen, aber der Bauch bleibt trotzdem. Und das ist eigentlich immer so das Zeichen dafür, okay, hier hat sich was verschoben in der Stoffwechselsituation, was man dann auch erklären kann. Was ja passiert ist, dass wir quasi eine Hormonverschiebung haben, was die weiblichen Hormone angeht. Wir haben ja aber auch ein männliches Hormon. Also dieses Testosteron ist in unserem Körper auch vorhanden. Und das bleibt ganz, ganz lange auf Normalniveau, sag ich mal, während die anderen Hormone sich erniedrigen. Und Testosteron führt einfach dazu, dass Fett bevorzugt in der Bauchregion eingelagert wird. Deswegen kriegen Männer eher also jüngere Männer, ne, kriegen eher einen Bierbauch, während wir Frauen in jüngerem Alter eher so an den Oberschenkeln zunehmen. Also diese Apfelfigur bei den Männern und diese Birnenfigur bei den Frauen. So, und in dem Moment, wo wir jetzt aber einen Testosteronüberschuss haben, im Verhältnis, also wir haben nicht plötzlich mehr Testosteron, aber im Verhältnis zu unseren weiblichen Hormonen, lagert sich bei uns das Fett auch vermehrt in der Bauchregion ein. Und dann hast du halt spätestens in dem Moment, wo der Zyklus nicht mehr regelmäßig kommt, ja, also das passiert ja so, dass irgendwann mal, ja, dann fällt es mal einen Monat aus. Also der eine Eierstock hat dann mal einen Monat nicht mehr mitgespielt. Und dann hast du quasi einen Rückgang des Energiebedarfs, weil die Produktion von Eiern kostet den Körper Energie. Und wenn da keine Eier mehr produziert werden, dann sind das so 200, 250 Kilokalorien, die du weniger brauchst, ne? Und je häufiger Eisprung dann ausfällt quasi, desto mehr fällt das natürlich ins Gewicht. Und das erklärt halt diese ganz lange über die Jahre schleichende Gewichtszunahme, wenn du nichts an deiner Ernährung veränderst. So, und was die meisten dann machen, ist, das haben die dann schon mal gehört, okay, mein Grundumsatz sinkt, weil ich eben, also weil meine reproduktiven Kapazitäten, sagen wir ja immer, weil die nachlassen, dann fangen die an, weniger zu essen, weniger, also Kalorien runter, ne? Also erstmal kalorienreduzierte Diät. Und das ist halt genau das Falsche. Dann kommst du vom Regen in die Traufe. Denn was eigentlich passieren muss, ist jetzt, dass du anfängst, Muskelmasse aufzubauen. Du musst diesem sinkenden, also diesem von der Natur aus sinkenden Grundumsatz, musst du jetzt mehr Muskelmasse entgegensetzen, weil damit erhöhst du den Grundumsatz ja wieder. Und Muskeln sind ja unser größtes stoffwechselaktives Organ, was wir haben. Die haben halt den Vorteil, die verbrennen auch Energie, wenn wir nur rumsitzen. Wenn du sie erstmal hast, ja, man muss sie sich halt erstmal machen, aber wenn du sie erstmal hast, verbrennen die auch Energie in Ruhe, wenn du auf dem Sofa sitzt. Und dann kommst du in eine Stoffwechselsituation, wo du wieder ganz normal essen kannst, im Sinne, worüber wir gleich sprechen werden, und dich nicht damit rumschlagen musst, hier jede Kalorie zu zählen am Ende des Tages.
Super wichtig und toll. Also du hast es so toll erklärt. Vielen lieben Dank dafür und so wichtig, dieser Muskelerhalt und Aufbau, vor allen Dingen in
Ja.
den Wechseljahren. Und das ist ja auch Teil eures Buches. Du hast es ja zusammen mit dem
Genau.
Professor Dr. Frohböse geschrieben, der dann wiederum das Thema, also welche Übungen, wie, ne, mit der Muskelmasse, wie
Ja.
funktioniert das ganz genau, da auch nochmal drauf eingeht. Und vor allen Dingen in den Wechseljahren, also es ist ja eh immer wichtig, auch was für unseren Körper, für die Muskulatur zu tun, aber in den Wechseljahren noch mal umso wichtiger, ne?
Ja,
So
ja.
wie du es gerade erklärt hast, einfach, dass man es da
Also es
nochmal
ändert sich halt so
angeht.
ein bisschen die Herangehensweise, ne? Viele junge Frauen gehen halt joggen, machen so Ausdauertraining. Das ist auch, wenn du jung bist, ist es super. Ja, Cardiotraining, gar keine Frage. Viele Frauen haben halt nicht so viel Spaß daran, Muskelaufbau zu
Ja,
betreiben,
ich
ja,
auch.
weil diese ja, ne? Also Spielsportarten, also ich bin ja so ein, zum Beispiel, also ich gehe auch nicht so gerne joggen, aber ich mag gerne so Spielsportarten, ja. Das macht halt mehr Spaß, ja, weil das ist
Genau.
irgendwie so unterhaltsam, ne? Krafttraining ist jetzt nicht so unterhaltsam, aber man muss einfach sagen, wenn du in die Wechseljahre kommst, das heißt, wir reden hier ab spätestens Mitte 40, musst du für deine Muskulatur sorgen, musst du dich um deine Muskulatur kümmern. Und da kommst du um Krafttraining nicht herum. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen musst. Wer das macht, super. Aber du kannst das, so haben wir es in dem Buch ja auch gemacht, wenn du diszipliniert bist, kannst du das auch im Wohnzimmer machen, ja? Diese Übungen, die wir da zeigen, die sind relativ simpel, aber weil ich habe auch so angefangen, deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Du kannst dich damit auch oder deine Muskulatur wirklich an den Rande der Erschöpfung bringen. Gerade diese Übungen auch mit Terrabändern oder sowas, ja. Das ist, wenn man am Anfang, wenn man noch nicht so gut trainiert ist, holla die Waldfee, ja. Da kannst du aber ganz schön Muskelkater von kriegen. Und da müssen wir hin, ja. Du musst den Muskel einfach wirklich herausfordern, damit er deinem Gehirn das Signal sendet, hier, ich schaffe das nicht mehr, ich brauche mehr Masse, ich muss wachsen. Ne? Also diesen Prozess wollen wir halt anstoßen. Und den gibt es halt leider nicht umsonst. Das ist die schlechte Nachricht. Den müssen wir uns selber machen.
Genau. Aber wenn man es einmal macht, also ich mache es auch seit vielen Jahren jetzt regelmäßig, ich muss mich aber nach wie vor dazu überwinden.
Ja.
Das wissen auch meine Leute, die
Ich
mich dann
auch.
immer ab und zu mal sehen. Aber wenn man es gemacht hat, so geht es ja allen, dann fühlt man sich gut und man hat einfach auch ein gutes Körpergefühl, ne? Weil
Ja.
unabhängig davon, dass man ja auch, so wie du vorhin gesagt hast, wieder ganz normal essen kann, also ohne jetzt Kalorien einzusparen, aber man fühlt sich einfach auch gut aufgestellt, hat ein gutes
Absolut, absolut.
Körpergefühl.
Ich finde auch, man muss sich wirklich, das ist so ein bisschen Kopfarbeit, dass man sich selber immer wieder sagt, was tue ich mir da alles Gutes? Und zwar gar nicht nur für den Moment, ja. Also klar, ich weiß, ich mache jetzt Krafttraining. Im besten Falle, also es ist ja so, in den Wechseljahren bist du ja in einem Alter, da baut der Körper rein physiologisch schon jedes Jahr Muskulatur ab. Das heißt, erstmal arbeiten wir eigentlich gegen diesen Muskelabbau gegen. Im besten Falle setzen wir dann noch etwas da oben drauf. So, das kann man sich natürlich immer schon mal sagen. Aber du hast natürlich gleichzeitig auch diese Situation, so wie du sagst, du kreierst ein ganz anderes Körpergefühl. Und das zahlt ja wieder auf die nächsten Jahre ein. Weil, ganz ehrlich, ich hoffe, da kommen noch 20, 30 richtig gute,
Mindestens.
interessante, aufregende Jahre, ja.
Ja.
Und je mehr Muskulatur du hast, je fitter du bist, desto mehr Sturzprophylaxe betreibst du. Ich meine, das sind alles so Worte, die verbindet man mit Alter, ja. Aber da kommen wir ja alle irgendwann mal
Aber
hin.
auch Osteoporose, ne? Ist ja auch ein großes.
Osteoporose, ne?
Ja.
Da kommen wir aber alle ja mal hin in diese Altersklasse. Und da, wenn man dann da ist, dann ist man gottfroh, wenn man einen starken, kräftigen Körper hat, der diese Probleme dann nämlich nicht hat. Ja, und ganz ehrlich, Osteoporose ist kein Spaß, ist wirklich, wirklich kein Spaß.
Ja, also Sport machen auf jeden Fall
Genau.
alle. Jetzt kommen wir aber zur Ernährung. Was können wir da tun? Also vor allen Dingen, du hast schon gesagt, wenn wir diesen Muskelaufbau betreiben, dann brauchen wir gar nicht unbedingt weniger essen, weil unser Körper
Genau.
automatisch für
Ja.
uns nochmal brennt und Energie verbrennt. Und wie gehen wir bei der Ernährung vor? Weil du,
Ja.
also du hast ja diesen schleichenden Prozess auch nochmal beschrieben, den, glaube ich, ganz viele kennen. Und was ist da zu beachten?
Ja. Lass mich gerade noch mal einen Satz zum Sport sagen. Das habe ich mich gerade noch vergessen. Das finde ich auch relativ wichtig. Was auch passiert, wenn man anfängt, seine Muskulatur wirklich herauszufordern, ist, die Muskeln bilden Botenstoffe, sogenannte Myokine. Und das ist das Lieblingsthema auch von meinem Co-Autor, von dem Ingo Frohböse. Myokine sind körpereigene Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, die auf den gesamten Organismus wirken. Ja, die wirken auf dein Gehirn, auf deine Leber, auf deine Muskulatur natürlich, auf dein Herz, auf deinen Darm, auf deine Bauchspeicheldrüse, auf alles, ja. Er sagt immer, wenn man Myokine in Fläschchen kaufen könnte, dann wären sie ein Blockbuster-Medikament, weil die sind so positiv für sämtliche Organe. Leider können wir sie nicht kaufen. Wir müssen sie uns selber machen. Und das ist eben auch immer noch, finde ich, ein sehr, sehr gutes Argument für Sport und weswegen man sich, was du auch gesagt hast, hinterher gut fühlt. Das sind nämlich nicht nur diese Endorphine, also diese Glückshormone, die da ausgeschüttet werden, sondern eben auch diese Myokine. Und das ist auch der Grund, warum man sehr, sehr kranken Menschen, also auch in der Reha bei Krebspatienten und Patientinnen, warum man denen sagt, hört nicht auf, Sport zu machen, macht weiter Sport, weil man um diese heilsamen Wirkungen dieser Myokine eben weiß. Also das einfach auch nochmal
Ja.
als Argument, warum Sport und gerade auch Krafttraining wirklich ein Segen ist in unserem Alter. So, jetzt zum Thema Ernährung. Diese Muskulatur, die wir da aufbauen wollen, die muss natürlich auch gefüttert werden. Und das ist jetzt sehr einfach, das weiß auch jeder. Die Muskulatur, der Baustoff der Muskulatur ist Eiweiß. Also ist relativ klar, gut, wir müssen der ein bisschen mehr geben. Aber es geht nicht einfach nur darum, jetzt die Eiweißzufuhr zu erhöhen, weil wir Muskulatur bilden wollen, sondern man muss einfach wissen, wenn man so ab Mitte 40, würde ich mal sagen, oder wenn man so Mitte 40 ist, wir kommen, was das Eiweiß angeht, in eine andere Stoffwechselsituation wieder. Wir verdauen einfach Eiweiß nicht mehr so gut wie mit 30. Ich sage immer, mit 50 sind wir ja auch andere Leute als mit 30. Ja, also mit 30 war ich eine andere Frau als mit 50. Und mein Stoffwechsel ist eben auch anders. Und es ist einfach so, wir verdauen Eiweiß nicht mehr so effektiv. Unser Körper ist auch nicht mehr in der Lage, das Eiweiß so effektiv in die Muskulatur einzubauen. Das nennt man anabole Resistenz. Ja, also dieser anabole Vorgang, dieser Körpersubstanz aufbauende Vorgang, der funktioniert mit 30 ein bisschen leichter als mit 50. Ja, anders ausgedrückt. Wenn eine 30-Jährige irgendwie ein, keine Ahnung, 200 Gramm Joghurt isst und da sind 7 Gramm Eiweiß drin, dann kommen da auch 7 Gramm Eiweiß an bei ihr in der Muskulatur. Wenn ich das mache, dann kommen da keine 7 Gramm mehr an. Dann kommen da vielleicht nur, man weiß es nicht so genau, aber dann kommen vielleicht nur 5 an. Ja? Das heißt, ich muss diesen Knopf Eiweißverwertung und Muskelaufbau, ich muss den ein bisschen härter drücken als jemand mit 30. Und das heißt, ich muss mich ein bisschen mehr anstrengen und ich muss eben auch ein bisschen mehr Eiweiß essen. Hinzu kommt eben, das hatte ich ja schon gesagt, mein Körper hat schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. Das heißt, mein Immunsystem ist auch schon etwas angegriffener, als es mit 25 oder 30 der Fall war. Und das Immunsystem zieht extremst viel Eiweiß. Also das finde ich immer sehr plakativ, wenn man das erzählt. Wenn man alle Körperzellen, die irgendwie eine Immunfunktion haben, aus unserem Körper rausnehmen würde und auf die Waage legen würde, dann hätten wir 1,5 Kilo. 1,5 Kilo
Wahnsinn.
Immunzellen, ja. Und die regenerieren sich ständig, ja. Die werden ständig umgewandelt, abgebaut, neu gebildet, ja. Da sieht man ja schon, wie viel das ist und dass wir eben nicht nur das Eiweiß für die Muskulatur brauchen, sondern eben auch für andere Vorgänge. Und das ist eben mit 50 einfach ein bisschen mehr als mit 30. Und ja, es geht dann eben um Eiweiß. Ich sage jetzt nicht eiweißreiche Ernährung, sage ich mit Absicht nicht, weil dann denken eben alle, ja, jetzt will sie, dass wir Eiweißshakes trinken und so. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um eine eiweißoptimierte Ernährung. Zu gucken, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr, wir müssen da mehr drauf achten, wir müssen das besser verteilen. Es reicht nicht einfach Sport zu machen und dann kippe ich mir hinterher einen Eiweißshake rein, sondern das muss wirklich planvoll über den Tag verteilt in meinen Mahlzeiten drin sein. Darum geht es am Ende des Tages.
Und es gibt ja auch viele Empfehlungen Richtung Eiweiß, also so 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wie viel ist das in den Wechseljahren? Oder bist du gar nicht so der Fan von dich da an bestimmte Werte, an dass wir uns an bestimmten Werten orientieren?
Also ich rechne das für mich jetzt auch nicht jeden Tag nach, ne? Aber ich finde schon ganz gut, wenn man am Anfang, wenn man so einen Prozess anfängt, eine Vorstellung davon hat, wohin soll die Reise denn jetzt gehen? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, wobei man immer dazu sagen muss, bei diesen Rechnungen pro Kilogramm Körpernormalgewicht. Also wenn jemand jetzt sehr übergewichtig ist und 95 Kilo wiegt, ja, dann würde der nicht 0,8 mal 95 rechnen, sondern der würde gucken für seine Größe, wie wäre denn mein Normalgewicht und darauf das Eiweiß beziehen, weil Fettgewebe hat keinen Eiweißbedarf, ja, und unsere Muskulatur hat einen Eiweißbedarf und deswegen rechnen wir das nur auf die. Das sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. So, das ist ein Wert, das muss man immer wissen. Die versuchen halt, die Gesamtbevölkerung ausreichend zu versorgen. Also das ist quasi ein statistischer Wert, der so über alle gegossen wird, ne? Wir befinden uns jetzt aber in einer Sondersituation. Ja, wir sind A, älter. Und B, wollen wir Muskulatur aufbauen. Und dafür reicht das nicht. Alle Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, die ich habe, alle Kollegen, die Biomessungen machen, diese bioelektrische Impedanzanalyse, die sagen, es reicht einfach nicht. Wir brauchen da ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr heißt jetzt 1,2 bis 1,4. Wir spielen nicht in diesen 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweißkategorien, sage ich mal. Und ich sage dir auch warum. Als Frau ist es halt so, dass wenn du sehr viel Eiweiß zu dir nimmst, was du, oder sagen wir mal so, 2 Gramm schaffst du nur, wenn du da tierisches Eiweiß reinpackst, ja. Also das ist fast nicht zu schaffen, wenn du dich nur rein pflanzlich ernährst. Wir hätten aber ganz gerne lieber, dass die Leute mehr pflanzliches Eiweiß essen und nicht so wahnsinnig viel tierisches Eiweiß, weil tierisches Eiweiß, wenn du davon sehr viel isst, das verschiebt die Stoffwechsellage mehr Richtung sauer in unserem Körper. Und dieser Säure-Basis-Haushalt, der muss sehr, sehr präzise ausgeglichen werden oder ausbalanciert werden in unserem Körper. Das heißt, wenn wir mehr ins saure Milieu kippen, dann muss der Körper das sofort abpuffern, weil das für uns gefährlich werden kann. Und die größte Puffersubstanz, die wir haben in unserem Körper, ist das Kalzium in unseren Knochen. Und dann wird das abgebaut. Und das natürlich als Frau in den Wechseljahren, das möchtest du gar nicht, dass Kalzium aus deinem Knochen abgebaut wird. Ja, weil dann läufst du wieder Gefahr, irgendwann mal eine Osteoporose zu entwickeln. Deswegen sagen Ingo und ich 1,2 bis 1,4, also gerne diese 1,4. Das reicht absolut, um Muskulatur aufzubauen, wenn man das schlau über den Tag verteilt. Weil das ist dann der nächste Punkt und das lässt sich auch wirklich gut belegen anhand großer Studien. Es ist sehr viel schlauer, in jede Hauptmahlzeit eine ordentliche Portion Eiweiß reinzubauen, als sich das einmal irgendwie mit einem Shake in einer großen Menge reinzutun. Ja? Der Körper benötigt, darum geht es ja, benötigt bestimmte essentielle Aminosäuren, um Muskulatur aufzubauen. Und um diese Schwelle zu überschreiten, da geht es hauptsächlich um Leucin, eine verzweigkettige Aminosäure, und um diese Schwelle zu überschreiten oder zu erreichen erstmal überhaupt, ist es nötig, dass man so 30 Gramm Eiweiß in einer Hauptmahlzeit drin hat. Das ist gar nicht so wenig. Und wenn man dann nämlich mal guckt, was viele Frauen machen, wir haben in dem Buch, finde ich, einen sehr plakativen Vergleich eingebaut. Und ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise habe diese Rückmeldung auch schon bekommen, da finden sich viele Frauen wieder. Da sieht das Frühstück dann so aus. Wir nehmen Hafermilch, kochen da drin Haferflocken oder auch gerne Wasser, kochen da drin Haferflocken, machen eine Banane rein, vielleicht noch ein Pfirsich, ein bisschen Zimt obendrauf und vielleicht noch ein paar Nüsschen. Das ist das Frühstück. Und das wird dann als gesundes Frühstück propagiert. Wo ich dann sage, ja, das sieht auf den ersten Blick so aus. Und dann rechne jetzt bitte mal aus, wie viel Eiweiß da drin ist. Und das ist einfach nicht genug. Es ist einfach nicht genug. Da muss wirklich ein Umdenken stattfinden, weil gerade auch das Frühstück sehr, sehr wichtig ist für den Eiweißaufbau, weil du nämlich dafür sorgen musst, dass dein Körper direkt morgens mal auf die Schiene Aufbau, Körpersubstanzaufbau gesetzt wird. Denn wenn das erst abends passiert, ja, dann hast du ja den ganzen Tag schon verschenkt. Ja, also das muss morgens passieren, dann ist der Effekt einfach sehr viel größer. Und das ist.
Würdest du, sorry, dass ich dich
Ja,
kurz
alles gut.
unterbreche, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele interessiert, weil du gesagt hast, morgens passieren. Was ist, wenn ich morgens keinen Hunger oder erst später frühstücke, keinen Hunger habe, vielleicht Intervallfaste? Ist das.
Ja, das kann man ja machen. Also wann jetzt dein morgens ist, ob das morgens um
Die
8,
erste
um
Mahlzeit
10 oder
meinst
um 11
du?
ist, ja, das, sagen wir mal, das ist, glaube ich, ein bisschen akademisch. Aber diese Nummer, ich schleiche mich durch den Tag und dann abends esse ich nur Eiweiß. Das ist halt einfach ein bisschen kontraproduktiv. Ja? Also du solltest schon dafür sorgen, dass die erste Mahlzeit, wann immer die dann ist, auch schon eine ordentliche Portion Eiweiß enthält. Abgesehen mal davon, dass jetzt mal rein rechnerisch es auch ein bisschen schwierig wird, auf diese Mengen zu kommen, wenn du die erste Mahlzeit dafür schon mal gar nicht benutzt. So, ne? Das ist halt etwas. Ich weiß, dass das wird immer nicht so gerne gehört von vielen Frauen, ja. Aber ich rate wirklich dazu, kauft euch mal eine Nährwerttabelle in Buchform, ja. Legt euch die mal in die Küche und wenn ihr dann da kocht, da entstehen ja immer so ein bisschen Wartezeiten auch beim Kochen zwischendrin, ja. Dann blättert da drin bitte mal ein bisschen rum und guckt mal, wie viel Eiweiß hat denn das gerade, was ich da gerade, hat das, was ich da gerade koche, ja. Wie viel Eiweiß hat denn mein Frühstück? Das muss ja nicht aufs Gramm genau stimmen, aber mal so über den Daumen gepeilt, ja, sind das 6 Gramm oder 15 Gramm oder 25 Gramm? Weil das ist ja ein Unterschied, ne? Und dann muss man eben auch noch wissen, diese Zahlen sind ja, wie soll ich sagen, Laborzahlen, ja, das ist ja im Labor ermittelt worden, wie viel ist denn da drin? Dass wir wirklich so viel verdauen und so viel in der Muskulatur ankommen, das ist ja gar nicht so. Das ist ja weniger am Ende des Tages, ne? Und ja, du hörst raus, worauf ich hinaus will, ja. Also manche komplett pflanzenbasierte Mahlzeiten sind nicht so super geeignet. Da muss man gucken, dass man da wirklich sehr gut mit Hanf arbeitet, mit Nüssen arbeitet, mit wirklich pflanzlichen Produkten, die viel Eiweiß enthalten. Und Hafermilch mit Haferflocken reicht eben nicht.
Noch dazu ist das ja sehr kohlenhydratreich, ne? Was dann auch wieder
Das ist dann das, das ist dann
Blutzuckerschwankungen.
das. Ja, wobei Haferflocken als Kohlenhydrate sind ja gar kein Problem. Das sind ja Kohlenhydrate, die absolut okay sind. Also mit denen habe ich jetzt nicht so ein Problem. Aber Sie sind natürlich viel, viel besser für unseren Stoffwechsel, wenn wir sie mit Eiweiß und Fett kombinieren, weil sie dann langsamer verdaut werden. Ja, also Eiweiß ist ja etwas, sagen wir mal so, Eiweiß ist ein Nahrungsinhaltsstoff, der sehr, sehr, sehr viele Vorteile hat, weil er wird langsamer verdaut als zum Beispiel Kohlenhydrate. Er liegt länger im Magen. Ja, das heißt, wenn du Eiweiß mit Kohlenhydraten kombinierst und am besten noch ein bisschen Fett dazu, dann dauert das länger, bis das in den Magen abgegeben wird. Und insofern wird es auch langsamer ins Blut abgegeben und dann steigt auch der Blutzucker nur langsamer. Ja, also ich kann immer nur wieder appellieren, seht zu, dass ihr in jede Mahlzeit Eiweiß mit rein baut, weil auch diese Blutzuckerpeaks werden damit abgefedert. Ja. Eiweiß schüttet im Darm außerdem Sättigungshormone aus, ja, so richtige Appetitzügler. Es gibt Untersuchungen, die sagen, alleine die Menge an Eiweiß in deinem Essen entscheidet darüber, wie schnell du das Gefühl hast, satt zu sein, weil eben diese Sättigungshormone vom Eiweiß getriggert werden. Man sagt ja auch von Mengen, ja, auch Menge macht satt, ja, deswegen soll man das Volumen erhöhen. Ja, das stimmt auch für den Moment, ja, also wenn ich viel Gemüse, viel Salat, solche Dinge in der Mahlzeit habe, habe ich eine schnellere Magendehnung, bin schneller satt, aber das rutscht ja sehr schnell durch. Das ist ja nicht so nachhaltig. Dann hat man nach 2 Stunden wieder Hunger. Wenn du aber Eiweiß da drin hast, passiert das nicht, weil diese Sättigungshormone sehr, sehr lange ihre Wirkung noch entfalten, ja. Eiweiß erhöht die Thermogenese. Dir wird ein bisschen warm nach dem Essen, ja. Die Wärmebildung deines Körpers steigt. Das heißt, 20% der Kalorien roundabout von Eiweiß, die verpuffen mal in Wärme. Also, das hat schon viele Vorteile, wenn man mit guten Eiweißmengen in seiner Mahlzeit arbeitet. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man da jetzt unendlich tierische Produkte reinkippen muss, dass man unbedingt Fleisch essen muss, dass man überall jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Joghurt oder sonst was reinmachen muss. Das geht auch pflanzlich, aber dann muss man wirklich gut hingucken, weil wenn man sich pflanzlich ernährt.
Und ihr habt ja auch super viele Rezepte da drin, also auch nochmal an alle, die sich jetzt denken, oh, wie sieht das aus im Alltag?
Ja.
Vielleicht, keine Ahnung, habe ich dann nichts mehr zu essen oder so, wie du vorhin gesagt hast, nur noch Shakes? Das ist ja gar nicht so. Also man muss einfach nur ein bisschen, das fand ich ein guter Einwand und ein guter Tipp auch nochmal, sich wirklich so eine Nährwerttabelle mal holen, dass man mal dafür ein Gefühl bekommt. Es
Genau.
geht gar nicht darum, dass man sich jetzt total strikt mit sich ist und
Gar
da
nicht.
wirklich nur noch rumzählt und
Ja.
rechnet, sondern dass man einfach mal dafür ein Gefühl bekommt und dann eben auch weiß, ah, cool, Linsen, ne,
Ja.
da steckt so und so viel
Ja.
Eiweiß oder in
Und was wir zum
Kichererbsen.
Beispiel auch gemacht haben, das finde ich auch ganz gut hier. Das hier sind so Tabellen, also hier zum Beispiel für Veganerinnen auch, wo wir einfach mal so ein paar wirklich empfehlenswerte Lebensmittelgruppen zusammengefasst haben. Und weil es ja auch unter den pflanzlichen Lebensmitteln dann nochmal Unterschiede gibt, ja. Also Mungbohnen zum Beispiel sind nochmal viel, viel besser als Linsen. Aber Mungbohnen stehen nicht so im vordersten Regal, wenn man einkaufen geht, ja. Die muss man suchen, da muss man nachfragen. Die kriegt man auch nicht in jedem Laden. Also, und sowas muss man aber wissen, dass man sich dann eben gezielt auf die Suche macht und sagt, ja, also, ne, wenn ich mehr Mungbohnen reinbaue, wenn ich mich überwiegend pflanzlich ernähre, dann habe ich schon mal etliches gewonnen einfach, ne? Und das sind so kleine Sachen, die man einfach wissen muss, ne?
Ja gut, also Eiweiß haben wir gelernt. Da müssen wir jetzt mehr drauf achten. Und was müssen wir noch beachten? Was
Ja,
würdest
der
du?
zweite Stoff, der auch sehr unterschätzt wird und den ich aber auch extrem wichtig finde und wo es jetzt auch immer, immer mehr Untersuchungen gibt, sind einfach Ballaststoffe, ne? Ballaststoffe sind ja in erster Linie oder man denkt ja in erster Linie dann Darmflora, ja, also mit Ballaststoffen pflegst du deine Darmflora und das ist auch komplett richtig. Die Darmflora ist ja etwas, was man heute weiß, was unser Immunsystem boostert, aber eben auch, es gibt ja so eine Darm-Hirn-Achse, also alles, was im Darm passiert, das kommuniziert mit unserem Gehirn, also das wirkt auch auf unsere Stimmung. Ganz, ganz viele Prozesse werden beeinflusst und da sind Ballaststoffe ein wirklich ganz, ganz wichtig. Aber Ballaststoffe balancieren auch so ein bisschen unser Hormongeschehen aus. Deswegen sind Frauen wirklich gut beraten, auch darauf zu gucken, dass sie genug ja, ballaststoffreiche Lebensmittel in ihrer Ernährung haben. Und der zweite Effekt, der kommt, ist eben, dass sich eine Verdauung normalisiert. Und das ist ja etwas, das ist erstmal ziemlich banal, aber das ist etwas, unter dem leiden auch ganz viele Frauen. Und das wird leider in den Wechseljahren auch nicht besser. Und da muss man sagen, wenn wirklich darauf geachtet wird, dass die Ballaststoffzufuhr ausreichend ist, das ist auch etwas, was das Wohlfühlen in diesen Jahren deutlich erhöht.
Total. Und sie machen ja auch schön satt noch dazu.
Sie machen schön satt, genau, wobei es mir gar nicht so sehr nur um diese, sag ich mal, Faserstoffe geht, denn es gibt ja zwei Kategorien von Ballaststoffen, also einmal diese unlöslichen, das sind diese ganz klassischen Faserstoffe, die quellen auf im Darm, ja, die erhöhen das Volumen dann und dann wird es einfach besser weitertransportiert. Aber es gibt ja auch diese unlöslichen Ballaststoffe, also die meisten Menschen werden wahrscheinlich Pektin erkennen aus Äpfeln. Was man ja da auch in Marmelade macht und dann wird das so glibberig und das ist eben genau das, was eben auch in unserem Körper passiert, dieses Glibberige. Und das mögen halt unsere Darmbakterien auch sehr, sehr gerne. Das sind die sogenannten, also das sind Stoffe, die unsere Darmbakterien verstoffwechseln. Das sind diese Präbiotika, sagen wir halt, die quasi deren Futter sind. Wodurch sich die Präbiotika, nämlich die Bakterien, dann in unserem Darm wohlfühlen. Und das sind halt, wie gesagt, gar nicht immer nur diese klassischen Faserstoffe, sondern das ist auch in anderen Lebensmitteln drin. Und das Dritte sind dann eben die Bakterien selber, also auch probiotische Lebensmittel, wie zum Beispiel Joghurt, wie Kefir, wie Buttermilch, die vereinen ja quasi beides, ne? Die haben oder drei Sachen, die haben, nee, zwei Sachen, Entschuldigung, zwei Sachen. Die haben die Bakterien und die haben viel Eiweiß. Und das ist natürlich super, ne? Insofern sind das so Stoffe, der ich jetzt kein Veganer bin oder keine Veganerin bin, sondern ich esse Milchprodukte, ich esse auch hin und wieder Fleisch und Fisch, sehr, sehr gerne benutze, weil ich eben weiß, damit schlage ich mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Ja. Ja, und wie sieht jetzt so ein Tag nach euren Rezepten aus? Oder wie sieht überhaupt dein Tag aus, wenn du sagst, also, weil ich kann mir vorstellen, das war jetzt super viel Input, was toll ist, weil du das auch immer so toll erklärst. Aber für alle, die das Buch noch nicht haben, nochmal an der Stelle, holt euch das Buch. Da ist es nämlich alles nochmal super einfach aufgeschlüsselt, auch was wie passiert und warum passiert. Und da sind natürlich auch die passenden Rezepte dazu. Aber magst du vielleicht ein bisschen was zu den Rezepten auch sagen? Oder was sind so deine Empfehlungen? Wie starten wir denn gut in den Tag und auch über Tag? Vielleicht auch nochmal das Thema Snacks ansprechen.
Also ich kann es ja mal an mir festmachen. Ich bin auch niemand, der aufsteht und frühstückt. Also gar nicht. Ich habe natürlich auch die sehr luxuriöse Situation, sage ich mal, dass ich viel von hier zu Hause aus arbeite. Also ich muss morgens, also wenn ich Termine habe, schon, aber an den meisten Tagen muss ich morgens nicht pünktlich irgendwo sein, sondern ich starte hier meinen Tag in meiner Tagesroutine. Und ich frühstücke selten vor 10, meistens so halb 10, 10 irgendwie. Also da bin ich dann schon 2,5 Stunden locker wach vorher. Aber ich pitcher dann erstmal hier rum. Ich mache manchmal auch ein kleines Workout, aber echt kleines. Und pitcher dann erstmal hier so ein bisschen rum, räume die Spülmaschine aus, mache die Waschmaschine an, alle solche Dinge, ne? Überleg mir, wie der Tag jetzt so laufen soll, bevor ich dann frühstücke. Ich bin ein großer Müsli-Fan schon immer. Aber ich will jetzt gar nicht jedem unbedingt Müsli schmackhaft machen. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich finde halt immer dieses ein Milchprodukt, komplexe Kohlenhydrate und dann Vitamine, Mineralstoffe und beziehungsweise Vitalstoffe in frischem Obst, finde ich persönlich eine super Kombi. Schmeckt mir auch gut. Und man kann da sehr viel Eiweiß reinpacken, eben durch, also ich nehme meistens Joghurt, aber man kann ja auch Quark oder Skyr nehmen, dann hat man noch mehr Eiweiß. Ich tue da immer Nüsse drauf, ich tue da immer Hanfsamen rein, solche Sachen, um das Eiweiß nochmal hochzubringen. Aber zum Beispiel, warte. Also wir haben zum Beispiel in dem Buch gibt es auch solche Rezepte hier, ne? Mit Avocado-Toast mit Ei. Also wer lieber herzhaft frühstückt, auch das kann man sich so hinbauen, dass das geht. Dann ist es bei mir so, ich bin kein Vormittagssnacker, null. Also ich arbeite dann sehr konzentriert und bin dann wirklich, also 4 Stunden mindestens beschäftigt und esse dazwischendrin auch gar nichts. Ja, aber das liegt, also ich bin dann so konzentriert, ich denke dann auch überhaupt nichts ans Essen. Ich bin mir aber davon überzeugt, dass das auch daran liegt, dass dieses Frühstück, was ich esse, wirklich meinen Blutzucker so stabilisiert über diese ganze Zeit. Ich habe da keinen Hunger, ich habe da auch keinen Appetit. Ich habe von Heißhunger mal ganz abgesehen, null. Ja. Ich bin dann wirklich erst wieder so um 2 Uhr fange ich an, mir zu überlegen, okay, jetzt wäre mal die Zeit für die nächste Mahlzeit einfach. Ne? Das ist relativ spät, ich weiß, aber ich bin auch einer der, also wir sind als Familie abends spät unterwegs. Das kann ja jeder selber entscheiden, ja, ob man das weiter nach vorne rutscht oder weiter nach hinten rutscht oder wenn man Intervallfasten macht, das insgesamt von der Zeit her auch noch ein bisschen eingrenzt. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich bin jemand, der nicht so viel mittags isst, ja, also ich bin eher so einer für so Light Lunch, ja, wie man so in den anderen Ländern sagt. Aber ich achte auch da drauf, ja, dass da irgendwie eine Eiweißquelle drin ist. Wir haben in dem Buch so kleinere Sachen, die man auch, du bist ja ein großer, du bist ja die Meal Prep Queen, ne? Also wir haben da auch so Rezepte drin. Hier zum Beispiel so ein Salat mit Quinoa und Kichererbsen. Ja, das kann man auch für mehrere Tage machen und sich das in den Kühlschrank tun. Ich habe mir angewöhnt, ich mache das immer so, dass ich irgendwie so ein bisschen Quinoa oder Bulgur oder vielleicht auch mal ein paar Nudeln, sowas schon mal im Kühlschrank habe und dann quasi das Frische dazu sortiere. Ja, dass ich dann irgendwie noch ein bisschen Hülsenfrüchte oder wenn ich auch vielleicht ein kleines Stückchen Fleisch habe oder so, das sortiere ich dann dazu. Dann brauche ich nicht jedes Mal, jeden Tag neu überlegen, was koche ich denn jetzt, sondern dann ist das einfach so ein bisschen leichter und schneller. Und abends ist dann unsere Familienmahlzeit, wo dann alle am Tisch zusammenkommen und miteinander essen. Und wir, wie gesagt, wir sind späte Esser, also wir sind meistens erst so 8, ja. Das schreien dann immer viele, ja, so spät essen ist ja auch nicht gut. Ja, Leute, wo ich dann immer sage, das kommt immer drauf an, ja. Also ich meine, bitte guckt mich an. Also ich bin jetzt nicht übergewichtig, obwohl ich das schon seit Jahren mache. Ich glaube, das liegt am generellen Lebensstil und dem einen bekommt das, dem anderen bekommt das nicht. Ich habe da kein Problem mit und in meiner Familie ist niemand übergewichtig. Also wir kommen da alle gut mit hin, essen sehr entspannt, abends ein gesundes Essen. Ich bin davon überzeugt, dass es mehr damit zusammenhängt, was ist da auf deinem Teller drauf, als wann isst du das. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht dogmatisch, wenn jemand sagt, ich muss um 6 gegessen haben, bin ich damit fein. Ich finde halt immer, wenn man so wie wir jetzt isst, da kommt überhaupt keine Idee mehr auf, abends noch was zu snacken, weil
Das wollte ich gerade sagen,
ne?
genau.
Also
Weil das
jeder
kommt ja
ist,
auch darauf an, was snacke ich vielleicht den ganzen Tag dazwischen, ne? Und es geht ja vor allen Dingen auch um diese Essenspausen, die uns gut tun und vor allen Dingen auch jetzt in den Wechseljahren dann, ne?
Aber auch das muss man sagen, immer wieder situationsabhängig entscheiden, ja. Diese Essenspausen mit, wir wollen, dass der Blutzucker runtergeht, wir wollen, dass der Körper mal in so eine Pause kommt, dass möglicherweise auch ein bisschen eine Fettverbrennung anspringt, würde man immer jemandem empfehlen, der sagt, ich möchte abnehmen. Da würde ich immer sagen, ja, pass auf, versuch deinen Tag und deine Mahlzeiten so zu organisieren, dass du dich wirklich an den gesunde Hauptmahlzeiten, wo du das Gefühl hast, ich gehe da satt, wirklich satt raus und jetzt kann ich 4, vielleicht sogar 5 Stunden Pause machen. Ja? Jemand wie du oder ich, die wir jetzt kein Gewichtsproblem haben, da muss das nicht so sein. Ja? Also ich snacke nachmittags, ja. Also bei mir ist dann aber auch eine große Zeit dazwischen, ja. Wenn ich dann so 2, halb 3 Mittagessen und dann bis 8, da ist dann ja wirklich viel Zeit. Also da habe ich dann schon irgendwie einen Snack dazwischen und ich mit mir bin da jetzt auch nicht so streng, was jetzt da dürfen keine Kohlenhydrate drin sein angeht. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht den Need, irgendwie Kilos verlieren zu müssen, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin immer froh, wenn, ne, also ich habe immer das Gefühl bei mir, ich muss bei mir eher darauf achten, dass ich nicht zu wenig esse. Aber auch da kann man, wenn man das machen möchte, kann man ja sehr gut mit Nüssen arbeiten, sehr gut. Man muss halt ein bisschen umdenken. Ja, also ein guter Snack nachmittags könnte dann nämlich zum Beispiel sein, Käsewürfel mit Oliven und ein paar Walnüssen. Ja, würde man jetzt nicht so unbedingt erstmal als Snack annehmen, weil die meisten Menschen greifen zu Keksen, Müsliriegeln, Weintrauben. Das sind so die klassischen Dinger, ne? Also auch da so ein bisschen ein Mindshift muss da passieren, was die Snacks angeht. Man kann solche Sachen aber auch gut vorbereiten und sich hinlegen. Ja, in dem Buch sind so kleine, also die mag ich sehr, sehr gerne. Warte, ich zeige euch die mal eben. So kleine Proteinbällchen finde ich mega lecker hier. Diese, ja, keine Energy Balls, wie sie durchs Internet gehen, sondern so kleine Bällchen, wo ich dann auch mit ein bisschen Proteinpulver gearbeitet habe, die man sich in den Kühlschrank legen kann. Mega lecker. Sowas kann man machen. Aber man muss halt immer gucken, wie geht's mit dem Alltag, ja? Das muss ja irgendwie auch passen, ja? Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt einen Plan vorgebe und dann sagt derjenige, ja, aber das geht gar nicht, weil da muss ich gerade das und das machen und so, ne? Also flexibel bleiben, ja, das gilt ja so fürs ganze Leben. Flexibel bleiben gilt auch beim Essen, aber das große Ganze eben nicht aus den Augen verlieren. Und für uns heißt das große Ganze jetzt ein bisschen mehr auf Eiweiß gucken, Kohlenhydrate weniger, Ballaststoffe oben erhalten und die Muskulatur bewegen.
Sehr schön. Das hast du abschließend noch mal sehr schön zusammengefasst. Und für alle, die da jetzt noch mal tiefer einsteigen wollen, sehr gerne euch das Buch holen. Neustart Wechseljahre. Da steht noch mal alles ganz ausführlich drin, inklusive Rezepte, die es dazu gibt. Und ja, hast du noch was, was du uns oder den Zuhörern und Zuhörerinnen vor allen Dingen an der Stelle
Ja.
zu dem Thema mitgeben möchtest?
Also wichtig ist mir immer zu sagen, habt keine Angst davor, vor solchen Veränderungen, weil ich verpacke das immer so ein bisschen in das Mäntelchen der Selbstfürsorge. Ich finde, wir haben jetzt alle, die wir in diesem Alter sind, eine Menge geleistet in diesem Leben. Viele haben Kinder großgezogen. Da darf man jetzt auch mal sagen, so. Und jetzt kümmere ich mich mal ein bisschen um mich und nicht immer nur um die anderen. Und sich um sich selber kümmern oder sich gut zu ernähren, gut zu essen, hat etwas mit Selbstfürsorge zu tun. Ich kümmere mich dann um mich selber. Und das hat nichts mit Verzicht zu tun. Ja, das ist ja immer so die Angst, die viele haben. Ich muss jetzt auf irgendwelche Sachen verzichten. Nein, darum geht es gar nicht. Und deswegen haben wir in dem Buch das vielleicht noch abschließend auch so einen 4-Wochen-Plan eingebaut, wo wir den Leserinnen zeigen, wie man das sukzessive machen kann. Also gar nicht anfangen, jetzt irgendwie alles auf einmal optimieren zu wollen, sondern fang mal mit dem Frühstück an. Fang mal mit einem ganz kleinen Sportprogramm an. Mach das mal eine Woche oder 2 Wochen, bis du das Gefühl hast, so, das läuft jetzt, dann kannst du den nächsten Step gehen. Und ich verspreche, also bei mir war das auch so, ich glaube, ich habe mich schon immer ganz gut ernährt, aber als ich angefangen habe, bei mir das Eiweiß noch mal ein bisschen hochzuschrauben, war ich wirklich selber erstaunt, wie viel mehr Energie ich plötzlich hatte. Ich verspreche, diesen Effekt werden die allermeisten Frauen spüren. Und das wiederum zahlt sich dann auch auf den Rest der Familie wieder ein. Und alle anderen werden auch davon profitieren und dann vielleicht sogar mitmachen, weil schaden kann es denen ja auch nicht.
Genau, ja. Vielen lieben Dank. Danke, dass du das auch noch mal so von der Seite beleuchtet hast. Entspannt bleiben dabei und vor allen Dingen auch mit einer Leichtigkeit daran gehen. Das hast du
Ja.
ja auch gesagt. Das finde ich aber auch wichtig, dass man da einfach ja das auch noch mal als neue Chance jetzt sieht, ne? Sich noch.
Absolut, ist es ja auch. Ist es ja auch, ne? Ich meine, wir stellen jetzt die Weichen für die nächsten 20, 30 Jahre. Und das ist eine absolute Chance. Und als solche sollten wir sie auch wahrnehmen und uns die Haare abschneiden und uns neu erfinden und was weiß ich, ne? Also alle solche Sachen, die man jetzt machen kann, die ganzen letzten Jahre vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind.
Ja, vielen lieben Dank, liebe Alexa, für deine ganzen ausführlichen Inputs. Es ist immer wieder toll, mit dir zu sprechen.
Sehr
Und
gerne.
bestimmt sprechen wir auch noch mal. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
Ja, danke dir für die Möglichkeit, das hier mal ja, so ein bisschen zu besprechen. Und ich hoffe, das inspiriert ein paar Frauen, weil die Zusendungen, die ich das bisher bekomme, sind so positiv, dass ich immer denke, so, boah, das müssen einfach, sagt es weiter, sagt es bitte alle
Unbedingt,
weiter.
unbedingt. So machen wir das.
Ja.
Vielen Dank und bis bald.
Bis bald, Adese, ne? Tschüss. Tschüss.
Ja, und ich hoffe, du fandest die Folge auch so spannend wie ich, bestimmt. Und ich kann dir das Buch von der lieben Alexa auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Den Link findest du auch hier in den Shownotes. Und ja, wenn du weitere Fragen zum Thema Wechseljahre hast oder auch mit bestimmten Symptomen vielleicht schon zu tun hast, dann schreib mir doch sehr gerne, denn auch das ist ein Thema für mein neues Mentoring-Programm. Wir schauen da wirklich ganz individuell, wie wir dich unterstützen können, wie wir dir da einfach helfen können und was wir tun können, damit du wieder back on track dein inneres Strahlen auch im Außen ausstrahlst. Und ich freue mich sehr, wenn du ja vielleicht da dabei bist. Ansonsten möchte ich mich bei dir wie immer bedanken. Schön, dass du den Podcast hörst. Wenn er dir gefällt, sehr gerne immer eine Bewertung dalassen, ihn abonnieren, ihn teilen mit lieben Menschen, die vielleicht da auch ein bisschen Input und Unterstützung brauchen. Dafür sage ich danke und würde sagen, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, deine Adese.